Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum, Liechtenstein und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich freue mich jetzt ganz besonders, Ihnen die neue E-Paper-Ausgabe für Deutschland vorzustellen. Am Samstag, dem 31. März 2025. Toll, dass Sie auch heute wieder so zahlreich dabei sind. Ich komme gerade zurück aus Budapest, viele interessante Eindrücke. CPAC, so heißt diese Konferenz, importiert aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ungarn, so etwas wie der amerikanische Außenposten des Trumpismus in Europa. Und Viktor Orban, der ungarische Regierungschef, hat sich da vom Prügelknaben an der Peripherie zur absoluten Zentralfigur des neuen Konservativismus, einstmals auch Populismus genannt, in Europa gemausert. Und Viktor Orban, das ist eben hochinteressant, ein Mann aus der liberalen Bewegung, der aber gemerkt hat, wie die Liberalen sich immer mehr den Linken verkauft haben. Und das ist ja genau das Verflixte, das Verteufelte auch an den Mitte-Konservativen, den Liberalen in Deutschland, in vielen anderen Ländern. Sie sind Koalitionen eingegangen mit den Linken, mit dem Resultat, dass eben die Bürgerlichen immer mehr nach links gerückt sind. Und Angela Merkel, die frühere Kanzlerin, hat das gewissermaßen zu ihrem politischen Geschäftsmodell gemacht. Damit hat sie zwar die Wahlen gewonnen, denn sie hat sich als alternativlose Kandidatin präsentiert, aber sie hat damit eben auch ihre CDU inhaltlich zerrüttet, kaputt gemacht, sodass eben eine andere bürgerliche, eine rechtskonservative oder rechtsliberale oder rechtsbürgerliche Partei, eine rechte Partei, eine Oppositionspartei wie die AfD entstehen konnte. Und dieses Gemauschel in der Mitte, die Tatsache, dass eben die klassischen, die etablierten Konservativen ihre Seele an die Linken verkauft haben, das sehen wir in wirklich vielen Ländern. Wir sehen sie in Großbritannien, wir sehen sie in Frankreich, wir sehen sie in Italien, Deutschland, Österreich und so weiter. Und das war natürlich auch ein Thema an dieser CPAC-Konferenz. Und eben der neue Konservativismus, wie ich ihn nennen möchte, der wird verkörpert und angetrieben vom Wolf, da seit vielen, vielen Jahren dienstältester Regierungschef in der EU, Viktor Orban. Und es zeigt sich der gestiegene, der neue Status dieses Regierungschefs, sein großes Ansehen, das spiegelte sich eben auch in der ganzen Großartigkeit, man darf es so sagen, diese Veranstaltung, die immer größer geworden ist, immer mehr Ausstrahlung entwickelt. Der amerikanische Präsident Trump hat mit einem Video grüßen lassen aus dem Weißen Haus, und die versammelte rechte Politprominenz aus Europa ist mehr oder weniger geschlossen angetreten. Nicht ganz alle, aber doch sehr, sehr viele. Aus Deutschland natürlich die AfD mit einer großen Delegation, angeführt von Alice Weidel. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, von Haus aus eigentlich ein Sozialdemokrat, aber ein ja sehr bodenständiger Sozialdemokrat, der war dabei. Viele Amerikaner, Israeli, das ist auch interessant hier, immer wieder der Brückenschlag ins israelische Feld. Prominente Leute waren da, unter anderem habe ich kennengelernt den Sohn von Benjamin Netanyahu. Die Weltwoche verteidigt ja immer Benjamin Netanyahu, weil der von allen Seiten, auf den wird eingeprügelt, und viele blenden halt aus die geschichtliche Dimension dieses Gaza-Kriegs. Man muss einfach festhalten, die Israelis sind immer angegriffen worden. Also die Angriffe, die Attacken sind von den Arabern ausgegangen. Natürlich hat es bei der Staatsgründung damals auch nach diesem verunglückten Kompromiss gewissermaßen, ganz am Anfang hat es natürlich auch Übergriffe und Anschläge von der israelischen Seite gegeben, aber das haben die Araber im Laufe der Jahrzehnte natürlich um ein Vielfaches, quasi mit Zins und Zinseszins und Zinseszinseszins zurückgezahlt. Und die Israelis haben jeden Konflikt gewonnen, das muss man einfach mal festhalten. Sie haben alles gewonnen, sind immer angegriffen worden und haben dann aber auch Teile des Gebiets zurückgegeben. Und wer macht das eigentlich schon, wenn du immer angegriffen wirst, so als belagerter Garnisonsstaat, so wie ein Fort der amerikanischen Kavallerie früher in den Indianergebieten? Permanent kommen da die Pfeile von außen, beziehungsweise heute die Raketen. Raketen. Du gewinnst diese Kriege, du gewinnst es und gibst dann trotzdem zurück, aber die anderen geben eben nicht nach, weil sie dieses Zurückgeben auch als Schwäche auslegen. Und ich glaube, das ist das Kalkül, das ist die Rationalität jetzt, dass die israelische Führung gesagt hat, wir sind mit einem Feind konfrontiert, der hat dokumentiert, er hat es aufgeschrieben, die Hamas, die wollen uns umbringen, die wollen uns töten und das dürfen wir nicht zulassen, also müssen wir dem zuvorkommen. Und die Palästinenser als Volk hätten da natürlich auch eine Verantwortung, diese Terroristen auszuliefern, gar nicht erst an die Macht kommen, beziehungsweise an der Macht lassen zu lassen, also mir gefällt, an der Macht bleiben zu lassen, mir gefällt diese einseitige Berichterstattung über den Gaza-Krieg in unseren Medien nicht. Und für Israel ist das natürlich eine gewaltige Belastung, denn die Hamas-Killer, die haben das natürlich in ihr Kalkül mit einbezogen, dass selbstverständlich, sie haben sich eingebunkert unter der Zivilbevölkerung. Und wenn man da zurückschlägt militärisch, dann gibt es gewaltige Opfer. Die haben es darauf angelegt, Israel hier in der Weltöffentlichkeit an den Pranger zu stellen. Eine tragische Situation, die sich da abspielt. Aber man darf einfach nicht ausblenden die Realitäten dieser Konfliktsituation. Und da habe ich, ja, auch wenn jetzt Gegenstände fliegen, da habe ich allergrößtes Verständnis für das Handeln der israelischen Regierung. Ich halte Benjamin Netanyahu, um es hier gleich mal ganz offen hinzulegen, bitte widersprechen Sie mir, ich halte ihn für einen bedeutenden Staatsmann. Und wenn wir da eine Strafgerichtsbarkeit haben in Den Haag, die sagt, ja, den müssen wir jetzt einpacken, dann sage ich Ihnen, diese Strafgerichtsbarkeit muss aufpassen, dass sie sich nicht zum Instrument des Terrorismus macht, gegen einen Politiker, der seine Bevölkerung gegen eine mörderische Bande zu schützen versucht. Und dass es die Hamas ernst meint, und sie hat in ihrer Charta, ich habe das gestern schon in meiner Sendung gesagt, dass sie in ihrer Charta, hat sie das ja schwarz auf weiß dargelegt, aber sie setzt auch in die Realität um. Also meine Damen und Herren, das musste hier einfach eingangs nochmal festgehalten werden, weil ich sehe, auch in den deutschen Medien immer mehr Gegenwind gegen Israel, gegen Netanyahu. Netanyahu passt den Journalisten sowieso nicht, weil er für Trump ist, weil er auch mit Putin übrigens gute Beziehungen immer gepflegt hat. Das sind eben die Bad Guys sozusagen, das sind die Bösewichter, die auch diesem progressiven Zeitgeist widerstehen. Netanyahu ja schon seit langem am Pranger. Er hat es ja immer wieder geschafft, sich in dieser hochschwierigen innenpolitischen Lage Israels oben zu halten. Und er hat auch, und das ist wichtig, da wurde er ausnahmslos kritisiert in unseren Medien. Er hat auch den Richterstaat in Israel, diesen Deep State, den hat er attackiert im Namen der Bürger, der Wähler. Das geht doch nicht, dass ein Großteil der Wählerschaft von den Richtern overruled wird im angeblichen Rückgriff auf den Rechtsstaat, den sich diese Richter im Grunde unter den Nagel gerissen haben. Also das ist eine jetzt hier nur kurz aufgerissene Situation, die man betonen muss. Natürlich wird das jetzt hier auch Widerspruch auslösen. Zu Recht, selbstverständlich. Kommen Sie nur, schicken Sie mir Ihre Gegenargumente. Aber wenn Sie mich fragen und ich da ehrlich in mich hineinhorche, dann sage ich das. Und deshalb eben umso bemerkenswerter, interessanter, konnte mich natürlich auch austauschen mit jetzt vielen Leuten da am CPAC in Budapest, unter anderem auch mit dem Sohn von Benjamin Netanyahu, dem Yair Netanyahu. Ein ganz eloquenter junger Mann, natürlich auch sehr provokativ und prononciert auftreten. Wer war sonst noch dabei? André Babiš, den haben wir schon erwähnt, Vertreter aus Südamerika und eben Deutschland, die AfD. Ungarn, so etwas wie auch ein Rehabilitierungszentrum für die weithin so verfemten, eben neuen Konservativen, die sogenannten Populisten, die einfach eine populäre Politik machen in dem Sinne, dass sie zumindest von den Vorgaben sagen, wir setzen uns für die Lebenswirklichkeit, für die Interessen der Wählerschaft ein und nicht für die Interessen der Klasspolitik. Und dass das nicht einfach nur hohle Worte sind, das sehen wir im Moment in Italien. Die Giorgia Meloni, die auch zu den ganz angefeindeten Politikern Europas gehörte, wir haben es gestern gesagt, die hat ja mit ihrem Italien jetzt schon Frankreich überholt, wirtschaftlich. Also der Blender da, der Strahlemann Macron, der von den Journalisten bengalisch beleuchtet wird, ist eben wieder typisch. Das sind eben die größten Pfeifen in der Politik am Schluss. Ja, die, die in den Medien populär sind, da können sie Gift draufnehmen. Das sind die, die am schlechtesten wegkommen dann in der Wirklichkeit mit der Performance. Was beschäftigt hier noch etwas in Deutschland? Also diese Konferenz ist großartig, um das noch abzuschließen. Diese Konferenz ist toll. Man sieht auch das gestiegene Selbstvertrauen der Konservativen, die sich da jetzt zusammenschließen. Das ist natürlich auch ein Widerspruch, denn der Konservative ist nicht wie der Linke ein Internationalist, ein politischer. Gerade die Schweizer Konservativen, die zögern sehr, sich da international einzubinden, was ich auch richtig finde, aber in der Europäischen Union, wo sie sowieso ein raumübergreifendes System haben, eine Institution, die nicht richtig funktioniert, eben eine Klasspolitik, um die da alle Linken, Halblinken und Etatisten herumschwirren, die Sozialisten in allen Parteien, ja, da musst du dich eben auch grenzübergreifend verbünden, auch wenn das, wenn man so will, dem konservativen Lebensgefühl, eine Doktrin, eine Ideologie gibt es ja nicht, aber dem konservativen Lebensgefühl widerstrebt. Der Konservative ist ein Individualist, er möchte in Ruhe gelassen werden und deshalb sind diese internationalen Verbrüderungs- und Verbündungskonferenzen, die haben auch etwas Zweischneidiges, Aussicht des Konservativen, das muss man hier durchaus einräumen, aber vielleicht ist es eine pragmatische Notwendigkeit, sich eben so jetzt zusammenzuschließen. Was beschäftigt die deutschen Medien? Ja, da bewegt sich natürlich auch einiges, weil die deutschen Journalisten sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und auch nicht dumm, wenn auch natürlich die Berichterstattung immer darauf abzielt, die etablierten Parteien letztlich zu stützen und zu stärken und eben diese neuen Konservativen, die Oppositionellen, die sich gegen den linken Zeitgeist, gegen das ganze woke Irrgefühl da stemmen, die blöd aussehen zu lassen. Das ist natürlich die Agenda der Medien, aber sie merken natürlich, dass das von ihnen gepredigte links-woke-grüne Evangelium, dass das zusammenbricht, das stürzt ein, das ist einfach Balsaholz, Styropor, politisch, das hat keinen Bestand, das kann nicht aus sich heraus funktionieren. Sind wir am Westen, im Westen am Ende Demokratie, Gerechtigkeit, Wohlstand? Das ist das Versprechen unserer Gesellschaft. Warum nur verliert es seine Strahlkraft? Der zweite Teil der Serie, die großen Fragen unserer Zeit. Nein, Demokratie, Gerechtigkeit, Wohlstand, das Versprechen der Gesellschaft, das hat doch nicht an Strahlkraft verloren, da fängt's doch schon an. Aber diese Versprechen werden nicht eingelöst von jenen, die versprochen haben, sie eben hochzuhalten. Diese internationalistischen Institutionen, die haben eben versagt. Die EU hat versagt. Punkto Wohlstand, punkto Frieden. Die EU ist heute ein Kriegsbündnis, das immer weniger wettbewerbsfähig wird und die Staaten runterzieht. Die EU ist weniger als die Summe ihrer Einzelteile. Das ist die Situation, die wir haben. Und Demokratie ist nach wie vor hoch im Kurs, aber die, die die Demokratie zu verteidigen vorgeben, das sind die, die sie zertrümmern. Also da sehen Sie, dass die hoch angesehene intellektuellen Zeitung, die Zeit, die hat schon falsch in der Fragestellung drin. Plötzlich begehrt, Trump vertreibt Wissenschaftler aus Harvard, Deutschland sollte sie willkommen heißen, es hat viel zu bieten. Ja, da bekommen sie einfach alle Woken und linken Pseudowissenschaftler aus den USA, alle Demagogen und Ideologen. Ich sage Ihnen, es ist ein Segen für Harvard und Co., dass Trump diesen Universitäten die Mittel sperrt, solange sie diesen ideologischen Irrlehren hinterher laufen. Das böse F-Wort, der Kanzler legt nahe, dass die Deutschen faul geworden sind, ist das unverschämt oder einfach logisch? Nein, es stimmt. Entschuldigung, die Deutschen sind faul geworden. Ich habe es Ihnen hier schon dargelegt, vor Monaten, lange vor März, haben wir die Statistiken gezeigt, wie sich die Zahl der Arbeitsstunden in Deutschland verringert haben. Natürlich kann man sagen, ja, die Zahl der Stunden alleine spielt keine Rolle. Vom Arbeiten ist auch noch niemand reich geworden. Das stimmt. Arbeit allein macht nicht reich. Sie müssen etwas leisten und die Leistung definiert sich immer in den Augen der anderen. Also Leistung können sie nur in den Augen von anderen erbringen, indem sie eben etwas leisten, indem sie dienen, Dienst leisten, indem sie etwas machen, was anderen Leuten nützt und was sie gut finden und sie machen das besser, weil sie sich anstrengen. Aber ohne Arbeit, ohne Einsatz können sie nicht leisten. Also das, was man jetzt zum Teil liest, ja, dass man immer weniger arbeiten könne und trotzdem sei man produktiv, das ist dummes Zeug. Nein, die Deutschen arbeiten zu wenig. Auch die Schweizer arbeiten zu wenig. Aber wir sind noch ein bisschen besser dran Und in anderen Zivilisationen, etwa in Asien, arbeiten sie viel mehr. Bei uns ist die Zahl der Arbeitsstunden massiv gesunken seit 1970. Ich habe Ihnen diese Statistiken gebracht und so wie es aussieht, werden wir das auch in unserer Deutschland-Ausgabe hier noch einmal ausrollen. Das sind ein paar Schlagrichter, die wir da haben. Was sind die großen Themen? Ja, wir beleuchten den Papst, wir würdigen den neuen Papst jetzt hier noch am verlängerten Auffahrtswochenende, Matthias Matussek. Dann hat der frühere Oxford-Professor, der Schweizer Historiker, gehört zu den renommierten und ganz klugen und tollen Historikern unseres Landes. Professor Oliver Zimmer hat einen Aufsatz geschrieben über das dienstfertige Volk und damit jene Politik ins Visier genommen, die es darauf anlegt, die Opposition kaputt zu machen, zu verdrängen, zu verfolgen. Das ist ja eine Entwicklung, wurde in Budapest auch diskutiert, wie man da auf Andersdenkende losgeht. In Großbritannien ganz schlimm. Dem Land der eigentlich freien Rede. Was ist denn eigentlich in Großbritannien los? In Deutschland hat man ja immer etwas den Verdacht, da ist der alte Untertanen- und Obrigkeitsstab mit der Peitsche, mit der Reitpeitsche, da die arrogante Elite und so weiter. Ja, das bestätigt sich. Der ganze Politstress, auch die Instrumentalisierung der Geschichte zu tagespolitischen Zwecken, dass man hier gewissermaßen in den Giftschrank hineinsteigt, um das Ganze ja eben zu missbrauchen, das Geschichtsmissbrauch zu tagespolitischen Zwecken und da die Andersdenkenden wegzubringen. Darüber schreibt Oliver Zimmer, einer der Historiker in der Schweiz, die sich, und der kommt ja sicher nicht von der rechten Seite, er ist ein Historiker, der in seinem Referenzsystem Leute wie Paul Collier oder Tony Judd und andere und so weiter hat, also die da eben nicht aus der rechten Ecke herausgekommen sind. Nein, er schildert das sehr kritisch, sehr akkurat und sieht eben, wie diese institutionalisierte Abgehobenheit, für die ja die Europäische Union steht, viele repräsentative Demokratien, Angst vor dem eigenen Volk, Angst vor der eigenen Bevölkerung als Staatsräson einer abgehobenen, fetten und arroganten, auch faulen politischen Elite. Er gebraucht natürlich diese Worte so nicht, aber das ist das Thema seines Aufsatzes. Wir beschäftigen uns mit China und eine chinesische Ökonomin räumt auf mit einigen Vorurteilen, die man gegenüber der chinesischen Volkswirtschaft pflegt, nämlich, dass sie da zentral gesteuert werde aus Peking. Das stimmt so nicht. Wir untersuchen in der neuen Bundesregierung durch Ralf Schuler die Diskrepanz zwischen Wahlversprechen und Wahlversprechensumsetzungen, soweit sich das bis jetzt beurteilen lässt. Die Industrieikone Porsche krankt, vielleicht wankt sie schon, auch das erschütternd, also das haben sie fertiggebracht jetzt in Deutschland mit dieser grünen Politik, die auch von der EU noch angefeuert wurde. Auf diesem Hochaltar des Ideologismus ist die deutsche Automobilindustrie regelrecht geschreddert worden. Zumindest ist der Versuch sehr, sehr weit gediehen in diese Richtung und die Frage stellt sich, kann man da das Rad noch rumreißen? Bei einem anderen Thema, wo man sich ebenfalls fragen muss, kann man das Rad noch rumreißen, der Steuer, das ist bei der Frage der Migration. Darüber haben wir intensiv auch in Budapest diskutiert. Ist angesichts der gewaltigen Veränderung der Innenstädte, und zwar in Spanien, in Portugal, in Deutschland, in Frankreich, auch in Italien, Ungarn hat das ja vermieden durch die konsequente Politik von Viktor Orban. Orban, der die europäischen Außengrenzen geschützt hat in dieser brenzligen Stunde 2015. Er hat im Grunde das von den Italienern und Griechen missachtete Schengen- und Dublin-Programm, er hat das aufrechterhalten, europäisches Recht geschützt und damit die EU-Grenzen. Und dafür ist er geprügelt worden, müssen Sie sich auch einmal vorstellen. Es ist eine völlig perverse Welt, die wir da haben. Und so haben es die Ungarn geschafft, eben Sicherheit aufrechtzuerhalten, ohne eben diese Massenmigration, ohne diesen Import des Verbrechens. Deutschland ist das Gegenbeispiel und jetzt zahlt man dafür einen bitteren Preis. Kann man das überhaupt noch umdrehen? Ist das möglich oder ist hier der Zug schon abgefahren? In mir drin regt sich instinktiver Widerspruch gegen den Kulturpessimismus. Ich glaube, dass diese Migration gewaltig etwas ins Rutschen bringt. Und selbstverständlich müssen Leute, die nicht einen legalen Aufenthaltstitel haben, die nicht in einem Land sein und bleiben dürfen, die müssen konsequent ausgeschafft werden. In Deutschland kursieren dann diese Fremdwörter, ja, Deportation, Remigration, hört doch einmal auf mit diesen Fremdwörtern, die euch dann um die Ohren geschlagen werden, das ist dummes Zeug. Es geht um Abschiebung von illegal, Ausschaffung, sagen wir dem in der Schweiz. Ja, selbstverständlich, wenn einer, ich meine, wenn einer ins Gefängnis gehört, dann muss er ins Gefängnis. Wenn er nicht mehr ins Gefängnis gehört, muss er raus. Wenn er in einem Land nicht sein, wenn einer in mein Haus kommt, ohne dass er dort sein darf, dann muss ich ihn ausschaffen. Wenn einer in mein Land kommt, ohne dass er in meinem Land sein darf, ja, dann muss man ihn ausschaffen. Aber dagegen hat nun die Linke eine Art Todesstreifen-Polemik aufgebaut, dass jeder, der das sagt, was ja eigentlich das Selbstverständlichste, Rechtsstaatliche ist, der läuft in Deutschland, in dem verrückten Deutschland, bereits Gefahr, von den Behörden attackiert zu werden. Völlig verrückt, aber vielleicht müssen die Deutschen noch viel tiefer im Sumpf ihrer selbstgemachten Probleme versinken, bis der Realismus wieder zurückkehrt. Ich wünsche es nicht, ich hoffe es nicht und wir arbeiten natürlich mit Kräften daran, es nicht so weit kommen zu lassen, aber mit unseren beschränkten Mitteln, bitte ziehen Sie uns da nicht zur Verantwortung, wenn wir es nicht geschafft haben. Das müsst ihr natürlich in Deutschland selber hinkriegen. Österreich könnte man da auch erwähnen. Ist doch unglaublich. Ich meine, man hat einen klaren Wahlsieger, die FPÖ. Das ist die Missachtung der Demokratie. Die FPÖ ist Wahlsieger. Der siegreiche Kandidat wird nicht mit der Regierungsbildung beauftragt, sondern eine andere Gruppierung. Nachher gibt man ihm das noch. Die anderen versuchen, das aus dem Gleis zu werfen. Und jetzt haben sie einen Kanzler, der gar keine Rolle gespielt hat im Wahlkampf. Was sind denn das für Zustände? Das ist doch wirklich, da versucht doch die politische Elite, die Leute für dumm zu verkaufen. Und eben auch im Migrationsbereich, in anderen Themen. Nicht die Versprechen von Wohlstand, Demokratie, Sicherheit haben ihren Glanz verloren. Aber die Eliten, die versprochen haben, diese Versprechen wahrzumachen und es eben nicht gemacht haben, nur in die eigene Tasche geschäffelt und gewirtschaftet haben, für ihre Pfründe und Privilegien, die haben an Glanz verloren, die haben abgewirtschaftet. Das ist der entscheidende Punkt und das will eben der deutsche Mainstream nicht sehen, hier stellvertretend erwähnt. Die Zeit, die Wochenzeitung aus Hamburg. Meine Damen und Herren, das war's mit der Vorschau. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dabei und bleiben Sie zuversichtlich. Irgendwie kommt schon gut, aber Sie müssen dafür sorgen, dass es gut kommt. Bis bald und ja, ein erbauliches Wochenende hier von der Weltwoche-Redaktion. Wir melden uns mit Garantie zurück.